Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Elmario und Shorty Schleifstein. Kann es je ein besseres Duo sein? Beim Sprechen vereint, doch an der Scheibe Kontrahenten. Wie würde das Duell dieses Duetts wohl enden? Der Blick geht auf den roten Knopf. Ausbullen ist angesagt. Was geht wohl jetzt vor in jedes einzelnen Kopf? Eine Entscheidung fällt heute. Hier wird nichts vertagt. Ein sicherer Stand, ein scharfer Blick. Elmar wirft mit all seinem Geschick. Drei Frische in der Hand. Aufnahme Shorty. Was hat er? Was sagt die Wand? 140. Ein Break muss her. Das letzte Leck beginnt. Shorty wirft geschwind, denkt, er gewinnt. Jetzt geht Elmar ans Oki, von sich überzeugt wie the crafty Cockney. Stellt sich ein High-Finish, ja spinnig. Triple 20 und die doppelte 10 hat Elmar bereits auf dem Display stehen. Er wirft und fühlt, das bringt mir den Gewinn. Triple 20, doch der letzte, der ist nicht drin. Auch Shorty visiert das Doppel jetzt an, trifft gleich mit dem ersten, weil er's kann. Die eine Sache, die ihn besser macht, was könnt's sein? Natürlich ein Schleifstein.
Herrlich, herrlich!
Ein Reim wie fein, nur was für ein schreckliches Ende dieses Intros von Clemens zur Folge 66. Nach einer Woche Pause, irgendwie auch von uns selbst, sind wir schon wieder da. Die Nachrichten, die ihr uns letzte Woche geschickt habt, weil ihr uns vermisst habt so ein bisschen. Sie waren herzzerreißend. Es ist, Ladies and Gentlemen, der 13. Juli 2021 und es heißt Game On! Der DAZN Darts Podcast mit den besten Grüßen an unsere Freunde von Sport Buzzer. Ich grüße dich, mein lieber Shorty.
Hallo, Elba.
Du hast gewonnen.
Ich habe gewonnen, ich weiß nicht wie, aber das hat mir gefallen. Der Endspurt dieses Intros hat mir sehr gut gefallen. Herrlich.
Pass mal auf. Ich habe jetzt noch eine Zuschrift sozusagen. Mir wurde noch was geschickt. Ich glaube, das passt jetzt zu meiner Situation ganz gut.
Okay.
Da hat uns, ich habe den Namen jetzt gar nicht, aber das, hör mal.
Ich wollte dir nur mal Leben sagen, dass du das Größte für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst.
Shorty ist mit Headbagging unterwegs.
Headbagging!
Headbagging. Der Kopf schwingt fleißig und so, jetzt hatte ich kleine technische Probleme hier mit meinem süßen Laptop und habe sie in dieser Sekunde schon wieder im Griff. Ich mag das ja, dass die uns einfach auch mal so musikalische Happen dahin werfen.
Ganz genau.
Ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt direkt was mit da zu tun hat oder vielleicht mit uns beiden oder...
Du, ich lasse das so im Raum stehen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich mag das, wenn sie kreativ sind. Und ich wollte dir nur mal eben sagen, ist ja nun ein Top-Song, den mal eben hier reingeprescht in uns. Das macht doch ein Lächeln ins Gesicht.
Oder?
Vielen Dank dafür.
Ja absolut.
Finde ich klasse.
Schaut, ich habe extrem gestaunt. Wow, was für ein EM-Finale war das. England gegen Italien in Wembley.
22 Leute anwesend. Ich habe gezählt. Alle da.
Alle waren
nicht
alle da.
Nicht einer, ne? Sich krank gemeldet. Alle da. Ich hatte ja gedacht, es gibt so ein paar Netzhautablösungen und sonst was durch dieses neue Zutun in so einem Fußballspielen, dass man jetzt auch so mit lasermäßig wie beim Techno da rumsingt und diese Dinge dann auch schwingt und sie überall am besten in die Gesichter und so hält, weil es richtig viel Sinn macht. Soll eine Neuerung sein, dass das irgendwie nicht mal mit Geld bestraft wird. Aber da wird sich die WAR ja sicherlich bald melden und sagen, hey, wir haben da was entdeckt.
Ja, und ich finde, man hätte ruhig noch ein paar 10.000 mehr Zuschauer in das Wembley-Stadion reinpressen sollen. Warum hat man überhaupt schon ein paar Lücken gelassen? Ist es doch, ich verstehe es gar nicht. Also,
ich denke, das geht darum, wirklich nur, wie man schnell wieder rein und rauskommt bei der Masse, die da dann eben so ist. Ne? Weil wir sind ja nun mal Herdentiere und der Schwarm will bewegt werden.
Ja.
Kontrolliert bewegt werden, nicht wahr? Also,
da
hätten ruhig noch ein paar 10.000 reingepasst.
Finde ich auch, ja. Lass uns vielleicht kurz noch sagen, wir haben heute Samstag.
Mhm.
Samstag, den 10. Juli, da wir diese Podcast-Folge Nummer 66 aufzeichnen. Es war richtig viel los die letzten Tage dartstechnisch. Es geht jetzt wirklich auch richtig stramm weiter. Das World Matchplay steht ja an. Und das vielleicht mal vorneweg, das Teilnehmerfeld steht jetzt, Auslosung war auch schon draußen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ab dem 17. wird das Ganze gespielt, natürlich live auf The Zone.
Jawohl.
Und vielleicht erstmal so aus deutscher Sicht die wichtigste Meldung, Gaga ist mit dabei. Auch Mensur, auch Mensur hat's geschafft.
Er hat's wieder getan. Also da wollte ich nur eben reinspringen, weil Gaga reißt den nächsten Turm um. Er ist quasi ein Wiederholungstäter. Und das beruhigt. Das ist schön, dass es da keine 2-3 Jahre Lücke gab. So, das war's schon.
Ja. Super Series 5 wurde jetzt in dieser Woche gespielt. Das heißt, 4 weitere Pro-Tour-Turniere und auch da war wirklich eine Menge los. Es gab weiterhin viele Überraschungen. Es gab 2 neue Tour-Sieger. Ein Stephen Bunting hat nach 5 Jahren sich nochmal einen Titel gegriffen. Hat mich sehr gefreut für ihn. Gaga hat mal ganz kurz seinen ersten Neuner geworfen auf der Pro-Tour, jetzt bei der PDC.
Und er nimmt es natürlich mit dieser Aufregung, mit dieser wahnsinnigen Kibbeligkeit, wie er halt tut. Naja, das Wochenende war ganz okay, um 9 Uhr endlich mal im Stream. Doch, das hat schon gepasst. Ich glaube, das war fast so ein Franz Rosenthal Springer mit der Meinung, das war Spitze. Ja, ich würde Spitze finden, wenn Gaga mal diesen Sprung macht. Was für ein toller Meilenstein. Gratuliere dazu. 9 Uhr live im Stream auf einer Pro-Tour. Das ist ein Understatement. Das ist eine Unterschrift. Tolle Nummer.
Und wir können auch sagen, dass Michael van Gerwen in 2021 immer noch kein Turnier gewonnen hat. Er hat sich also auch keinen Titel in dieser Super Series sichern können. Und es gab dann gestern am Freitag, den 9., auch noch mal 3 European Tour Qualifikationsturniere. Und da können wir echt Flo Hempel mal richtig fett für abfeiern. Der hat sich für alle 3 European Tour Turniere qualifiziert und das auch echt auf beeindruckende Art und Weise. Tolle Averages gespielt, große Namen auch rausgenommen, unter anderem Chris Dobie, der zuvor noch seinen ersten Tourtitel da geholt hat, einen Glenn Durrant geschlagen. Mhm. Und auch da kommen wir später nochmal zu, weil die Liste der Spieler, die das nicht geschafft haben, sich für irgendeines dieser European Tour Turniere zu qualifizieren, das ist echt eine Liste mit Namen, da wackelst du mit den Öhrchen.
Sag mal, wie empfindest du denn das jetzt, wo du gerade von dieser Liste redest? Wir haben ja gesagt, es wird sich neu positionieren 2021, dann wieder mit Zuschauern nach diesem ganzen fürchterlichen Kram, den wir ja nun so gut wie überstanden haben. So gut wie, sage ich extra. Ist nicht mehr so überraschend, wie viele Riesennamen da mittlerweile auf der Seite liegen, finde ich. Weil dieser Bestand, dieser Besitzstand, ich bin einer der ersten 64 der PDC, der hat sich praktisch aufgelöst. Sie sind alle heiß wie Frittenfett da. Es gibt keinen Vorschusslorbeeren für irgendeinen Namen mehr. Es sind Überraschungssiege beim Stephen Bunting, wie du gesagt hast, 5 Jahre haben wir auf den Kerl gewartet, dass der mal wieder so ein Ding gewinnt, weil wir ihn vorher heftig in der Premier League abgefeiert haben, als er im Volllauf war. Und jetzt sehen wir so ein paar Comebacker, aber auch ein paar völlig neue, die alten Etablierten wirklich reihenweise auseinandernehmen, wo sie im Viertelfinale, Achtelfinale stehen. Bleiben. Es ist no Selbstläufer mehr. Du hast den MVG wieder erwähnt, der ist wieder mit 0 Turniersiegen aus dieser Serie
rausgeschieden. Ne? Hat das Finale an Tag Nummer 4 erreicht und trotzdem, das zählt aber für ihn ja auch nicht. Gewonnen. Also gerade aus seiner Sichtweise ist das ja immer noch kein Sieg. Ne? Und weil wir jetzt die Namen haben, also für kein einziges European Tour qualifiziert, also für diese 3 Veranstaltungen, hat sich Barney nicht, hat sich Chizzy nicht, hat sich Dobie nicht, hat sich ein Mike Kölvenhofen nicht, der auch stark unterwegs war, ein Ricky Evans nicht, ein Jamie Hughes nicht, ein Labanauskas nicht. Das sind übrigens Leute, die auch schon WM-Viertelfinale und sowas gespielt haben. Haben sich nicht qualifiziert. Sie kommen gar nicht, sie dürfen gar nicht hin. Nach Gibraltar
und solche Geschichten. Ja, dass sie da jetzt die Dinger nochmal outgesourced haben und nochmal einen neuen Anlauf nehmen, damit im Publikum stattfinden kann. Es bringt die Spieler einfach durcheinander. Auf dem Tag genau 3 Qualis zu zocken in der Qualität, die da gefordert wird. Da kannst du nicht genug Hüte abreißen, wie Flo Hempel das da hinbekommen hat. Und auch Gaga, wie er sich 2-mal durchgesetzt hat und ein Finale, glaube ich, irgendwie erreicht hat. Also ich meine, stärker geht's ja kaum noch, sich da so zu präsentieren. Aber es hätte Fahrradkette auch wieder so ein Tag sein können, wo gar nichts läuft und alle gehen mit 0 quasi da raus. Also das ist natürlich ein Riesenstück von den beiden. Da kann man nur applaudieren, nach so einer Super Series 5 nochmal einen Tag alles zusammenzufegen und an mentale Stärke zusammenzubringen, um das zu bringen. Das ist eine coole Nummer. Und jetzt muss ich nur sagen,
ja,
alle beiden Daumen sind in den Fäusten. Jetzt will ich aber auch die drei Turniere besucht sehen von Florian Hempel. Jetzt will ich aber auch, dass er dahin fährt und das auch wirklich angeht. Und ich glaube, dass das zweite Halbjahr von Florian ganz anders gespielt wird und er ganz anders vorbereitet ist als dieser dumme Start, den er da durch Links-Rechts-Geräusche einfach nicht hinlegen konnte. Ich glaube, das war schon beeindruckend, sich für alle drei zu qualifizieren. Und jetzt bin ich wirklich Feuer und Flamme. Jetzt will ich wirklich sehen, was kann der Kerl leisten.
Hab das jetzt auch von englischen Kollegen gehört, so, denen ist Flo aufgefallen. Flo Hempel ist plötzlich ein Gesprächsthema. So, ist ein neuer Deutscher, da habt ihr den gesehen, der ist gut. Ne? So, der hat wirklich eine Duftnote gesetzt. Wir sollten vielleicht dann auch, dann haken wir jetzt irgendwie auch diese Qualifikationsturniere kurz noch ab. Max Hopp hat sich für keines qualifizieren können, genauso wie Martin Schindler nicht. Hopp verliert ein Finale an Tag beim zweiten Turnier gegen Gaga.
Ja, brutal.
6-4 für Gabriel Clemens.
Ja, ist halt gerade so der leichte Stand. Er ist eben dieses eine Break vorne, ne? Wo wir gesehen haben, ja, Max war jahrelang dieses eine Break vorne. Jetzt hat ihm Gaga den Rang abgelaufen, weil Max sich mit der Verletzung nochmal wieder raus aus diesem Trainingssession gearbeitet hat und jetzt wieder reinkommen muss. Und er zeigt zumindest Präsenz. Er ist in einem Finale, er gibt wieder Gas. Aber so eine kleine Lücke von 6-7 Wochen, wo du nicht richtig funktionierst, wo dein Fuß nicht richtig funktioniert, wo du nicht trainieren kannst, der kann bei der Qualität, die da jetzt gefordert wird, schon mal eine ganz schöne Lücke reißen. Das ist einfach nur schade, dass Max da diese Cuts einen nach dem anderen bringen muss, diese Quali bringen muss und das jetzt nicht gepackt hat. Ist einfach nur ärgerlich, aber wie wir ja immer wieder betonen, wir haben eine Karriere hier von 30, 40 Jahren, nicht von 3-4 Jahren. Also es ist alles noch easy, alles noch gut. Er wird schon irgendwann seinen Lauf kriegen und dann sind es 1,5-2 Jahre, wo wir nur noch über Max Hopp reden, weil er durch alles durchmarschiert. Das sehen wir jetzt bei José de Sousa, wir sehen das bei Johnny Clayton, wir sehen das bei Chris Doby. Aus dem Nichts kommen sie und dann rocken sie die Szene 3, 4, 5 Monate, weil endlich der Mann totale Knoten geplatzt ist und sie dann performen können. Und ich hoffe, dass das bei Max dieses Jahr vielleicht auch noch ein gutes Ende nimmt, weil so eine Verletzung ist immer zum Kotzen. Du weißt einfach selber als Spieler nicht, was für einen Stand habe ich gerade, wo stecke ich gerade. Er erreicht ein Finale, aber der zurzeit Stärkere ist Gaga einfach auch vom Mindset her und dann sehen wir das Ergebnis, was am Ende eben rausgekitzelt wird, ist ein 6-4 Einbreak und dann reicht es. Ne? Also das ist... hart.
Ja, und was du aber angesprochen hast bei Max, so irgendwie läuft's halt gerade auch nicht komplett rund, ne? Dass auch so eine Verletzung dann noch hinzukommt, das ist halt mal hart zu sagen, das passt ins Bild, das will ja keiner haben, aber er kriegt das Momentum gerade nicht auf seine Seite und ich glaube natürlich auch, der Kerl hat so ein großes Potenzial. Und hoffentlich, das ist ja nur eine Hoffnung, die wir da auch formulieren, hoffentlich platzt da der Knoten mal wie bei José de Sousa und Co. Das World Matchplay. Es geht am 17. los, also nächsten Samstag geht's los.
Ich bin dabei.
Es wird im Empress Ballroom gespielt. Wir sind in Blackpool.
Wie schön.
Es wird ab dem Montag, ab dem 19. dann auch offenbar vor kompletter Kulisse gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen,
die machen es an einem Datum fest, die Jungs. Die machen, die kacken die, auf alles.
Die, Inzidenz, egal, die Inzidenzzahlen sind jetzt so hoch, wie sie zuletzt im Januar waren. Und wir haben ja noch gar nicht die Auswirkungen der EM richtig begriffen. Und also ich bin da sehr gespannt. Aber das ist ihr Plan. Sie wollen ab Montag komplette Hütte voll haben mit 2000 Zuschauern und dann geht's los. Wir wissen alle, World Matchplay, eines der traditionsreichsten und tollsten Turniere, steht bei den Spielern auch wirklich ganz oben im Ranking. Klar, die WM ist so die 1. Für viele ist dann das World Matchplay die 2. Ja. Da wollen sie alle angreifen und haben großen Bock drauf. Und die Auslösung, wenn du auf diese erste Runde schaust, Shorty, das ist ja unglaublich, was es da für Matches schon gibt. Also wir haben zum einen Gaga mit einem ganz harten Los gegen José de Sousa.
Ja, aber er hat ihn am Anfang des Turniers.
Ja, das stimmt. Trotzdem, Jossi, wenn wir das auch später nochmal sehen werden, was in dieser Super Series war, er ist unglaublich konstant. Wenn er auch kein Turnier jetzt gewonnen hat, Halbfinale, Finale, der mischt immer mit, der spielt immer hohe Averages, vielleicht ist es der Stärkste gerade. Ist er der Stärkste gerade in dieser Sekunde?
Also ich meine, es gibt kaum Argumente dagegen. Es gibt kaum Argumente dagegen. Wir haben schon wieder neue Superlativen für den Kerl gefunden, weil der einfach ohne Background, ohne dass wir ein riesiges Portfolio oder ein Archiv über ihn haben, Dinge da einreißt und mit einer Selbstverständlichkeit da spielt und Neuner verrechnet und weiß ich nicht, was der Kerl alles für Sachen auf der Pfanne hat. Wir haben ja gesagt, bei dem sehen wir noch gar kein Limit. Sky ist nun Limit. Es gibt wieder Neuigkeiten, dass er 34 180er in dieser Super Series wirft, wieder einen neuen Rekord aufgestellt und so weiter. Der hämmert einfach nur auf dieses Board und kümmert sich dann um die Nebengeräusche. Und das ist seine Art und Weise zu spielen, die auch sehr erfolgreich ist. Manche sind halt Statistikliebhaber, müssen alles im Vorhinein planen, machen und tun. José de Sousa steht auf, nimmt die drei Piker in der Hand und haut einfach drauf und guckt am Ende des Tages, was ist bei rausgekommen. Das ist auch eine geile Einstellung zur ganzen Thematik und lässt sich auch überhaupt nicht kirre machen von irgendwelchen Leuten. Das kannst du doch nicht bringen. Wieso? Ich hab's doch gewonnen am Ende. Lass mich doch in Ruhe damit, ne? Ob ich 186 Rest habe und dann eben 180 werfe und dreimal Doppel 1, dann ist das mein Ding. Lass mich in Frieden, ne? Ja, und das finde ich das Coole an ihm, dieses Abgezockte. Aber ich hoffe für ihn, dass er so ein bisschen vielleicht überrascht wird aufgrund der Venue, weil ich finde die so pornös geil, diese Venue von dem World Matchplay. Gaga hat da schon Erfahrungswerte vom Gefühl her, wie sich dieses Turnier anfühlt, aber er war auch noch nicht in dieser Venue. Dann letztes Jahr hat er sie ja auch nicht da vor Ort spielen können. Also sind es für beide gleiche Erlebnisse, wenn sie da reinmarschieren und diese tolle goldene Decke, diese Tradition schnuppern. Dann hoffe ich einfach, dass Gaga diesen Moment reitet und sagt so, das Turnier fängt jetzt erst an. José weiß auch noch nicht genau, wie dieses Turnier so läuft. Vollen Angriff, vollen Fokus. Gaga hat seit letztem Jahr wieder diesen Fokus. Ich will wieder zurück zu diesem Turnier. Punkt 1 ist geschafft. Also ein sehr positives Gefühl. 2 Qualis aus 3 an einem Tag geschafft. Nächste positive Gefühl. Er bleibt vor Ort. Er geht direkt jetzt rüber nach Blackpool. Wird sich da mit 1-2 Leuten zusammen hocken und dann schön draufhauen die Woche. Also Gaga wird top vorbereitet sein. Das wird auch für José de Sousa eine verdammt harte Nuss zu knacken. Also wirklich spannend wird dieses Spiel, glaube ich.
Sehr spannend und ich glaube vor allem auch, Gabriel Clemens traut es sich zu, José de Sousa zu schlagen. Er weiß, wenn das Match in seine Richtung läuft, dann packt er sich den. Also ja. Ne, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da und trotzdem ja. De Sousa könnte auch einfach der ganz große Brocken werden. Titelverteidiger, das auch nur noch mal zur Erinnerung, ist Demi Vandenberg im letzten ja. Jahr. Sein überraschender großer Erfolg aus der Quali letztlich raus, hat er sich den Sieg geholt. Jetzt noch ein paar Erstrundenpartien. Mensur muss in der ersten Runde gegen Price ran.
Ja, ouch. Der Junge kriegt auch nichts geschenkt. Ne? Er struggelt, er kommt als das Aushängeschild der Österreicher kaum in Fahrt dieses Jahr. Er hat ja, in der Bringschuld fühlt er sich vielleicht selbst, weil er ja auch sein Statement erhalten will und alles an den Christosonen-Apparat in der ersten Runde einer, der so brennt wie Price, der so brennt, dass er sich selber die Pfoten verbrennt und auch dort nicht erfolgreich sein konnte in der Super Series.
Und der ja jetzt auch sein erstes Turnier vor Publikum hat, also anders als die anderen Premier League Spieler, die das schon erlebt richtig. Haben, das ist jetzt sein Moment, auf den er so hingefiebert hat. Bin auch echt gespannt, wie er so von der Körpersprache her reagieren wird, ne?
Ja, ganz genau
richtig. Wie heftig er reagieren wird. Dann finde ich auch ein Top-Match Van Dijvenbode gegen Johnny Clayton.
Oha, das hört sich auch gut an, ja.
Gary Anderson gegen Stephen Bunting.
Ah, ja, ein schönes Comeback-Ding. Mal gucken, wenn Bunting gerade wieder auf Schiene, Anderson auch. Na, das wird schön.
Und Bunting, dürfen wir nicht vergessen, WM-Halbfinale, ne? Das ist jetzt nicht so irgendeine Leuchtkerze, die er da abgefeuert hat. Der hat das schon seit längerem angedeutet, aber jetzt endlich zugepackt. So ein Turniersieg ist immer nochmal wirklich eine ganz andere Nummer, so auch den letzten Schritt gegangen zu sein. Nathan Aspinall gegen Mervyn King, Peter Wright gegen Danny Noppert, MVG gegen Damon Hatter.
Oh, wow.
Hätte vielleicht auch nicht mehr so gut wie in der zweiten Jahreshälfte von 2020, aber auch der Mann kann Pfeile werfen und zwar geradeaus und ziemlich kontrolliert. Ja.
Und gerade in diesem Moment, und wir haben es immer wieder erwähnt, der größte Skalp ist immer noch der Grüne, wenn man den irgendwo erwischen kann, auch jetzt noch in den Early Days. Also da wird Damon Hatter auch sagen, yes zu dieser Auslosung, weil alles andere musst du immer erklären, wenn du das Ding verlierst. Wenn du jetzt gegen Richard Weenstra spielen würdest oder einen Qualifikanten oder irgendwas und der macht dir das Leben schwer oder du verlierst das, dann bist du monatelang am Erklären, wieso das ist. Spielst du aber gegen MVG, machst ein geiles Spiel, kannst auch noch 3 Jahre später als Experte irgendwo hocken. Also von daher ist das für ihn eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn er es gewinnt, alles klar, dann geht die Abwärtsspirale bei MVG sowieso weiter. Gar kein Problem, wenn er es verliert, kein Thema, es ist MVG.
Ja, und MVG wird, glaube ich, jetzt zu jedem Turnier, solange er auch keinen Erfolg hat, mit immer mehr Druck anreisen. Er weiß immer weniger, wo er steht. Er Ne, diese Hoffnung, ich packe jetzt wieder mein bestes Spiel aus, es funktioniert nicht. Der kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe, also nicht konstant. Ne? Das sind immer wieder mal gute Matches mit dabei oder auch gute Turniertage, aber er bekommt es konstant nicht hin.
Er bekommt die letzten nicht hin, weil die Jungs ihn dann immer wieder cashen. Ja. Er ist nicht stark genug mehr in dem Endspurt. Er hat nicht mehr den tödlichen Endspurt. Bei 5-5 geht das oft genug 5-6 für ihn aus in letzter Zeit, weil die alle in der Lage sind, einen 10er, einen 11er, einen 12er im Deciding Leg zu spielen. Alle drauf hinfiebern. Wenn ich ihn erstmal da habe, dann könnte ich. Und das haben wir jetzt oft genug gesehen, dass ihnen das gelingt.
Ja, das ist wirklich, das ist die Fähigkeit gewesen, die Van Gerwen über so viele Jahre hatte. Wimbledon läuft ja auch noch und habe jetzt so eine Zahl von Djokovic. Und Djokovic ist ja genauso einer, der im Tennis dasteht, wo Van Gerwen lange Zeit war. So, der ist gerade einfach die Nummer eins der Welt. Der hat von 12 Tiebreaks gewinnt der 10.
Oh, wow.
Also der, wie gut der mental ist in wichtigen Momenten, und das war ja auch immer das Ding Van Gerwen, ne? Als wenn der in ein Deciding Leg ging, dann wusste der Van Gerwen eine Zeit lang, dass er das kaum verlieren kann, weil er so geil drauf ist, weil er so gut ist in dem Moment.
Ganz genau, ganz genau.
Und das denkt er nicht mehr.
Nee, das ist das Problem.
Das denkt er
schon
nicht mehr.
In der ersten Runde geht's ja bei ihm schon los mit dem Nachdenken. Wie blamier ich mich denn jetzt, wenn ich gegen Kevin Dodds verliere? Gegen Gerd DeVos, keine Ahnung. Die Jungs, die gerade erst versuchen, da reinzukommen in die Szene, da hinzukommen, wo ich schon hingespuckt habe. Und wenn du dich das schon fragst, dann ist dein Kopf schon Gemüsesalat. Dann musst du dringend Hilfe haben, um diesen Killerinstinkt wieder rauszukratzen. Du wirst ja nur Nummer eins und den Dominator über Jahre, wenn es dir warm am Bein runterläuft, wie die anderen sich da präsentieren. Du bist der Killer, du bist der Highlander. Und das war immer seine Mentalität, seine Philosophie. Ja, der hat gewonnen, weil ich schlecht drauf war. Ja, der hat gewonnen, weil ich 6 Matchstarts vergeben habe. Ja, da hatte ich ein Problem hier, da hatte ich ein Problem da. Und jetzt sind die Ausreden alle. Seine Bringschuld ist immens groß, an seinem eigenen Anspruch gemessen. Und er zerbricht peu à peu immer weiter an diesem Druck, der auf ihm lastet.
Ja. Bevor wir jetzt wirklich mal reingehen in diese 4 Super Series Turniere, wie geht's denn dir eigentlich? Was macht's Knie?
Jo, das Knie ist jetzt, sagen wir mal, wieder 1,5 Mal so dick, wie es sein sollte. Es ist also schon ein Fortschritt. Vorher war es ungefähr 3-mal so dick. Es war ein wahnsinnig angeschwollenes Bein, weil ich glaube, sie haben diesen Wundabsaugschlauch zu früh aus dem Knie gezogen. Da ist so ein bisschen diese Flüssigkeiten, die sie da reinspritzen, um das alles sauber zu halten und diesen ganzen Quatsch da, um da arbeiten zu können, ist dann ins Bein gelaufen und ist dann immer schön dick gewesen. Ja? Also alles gekühlt, immer hochlegen. Du bist quasi wie festgenagelt dann auf der Couch, weil sobald du dich wieder runterbewegst und irgendwo hinläufst, hast du danach wieder so einen Klumpfuß. Weißt du? Ganz schräg. Und vor allen Dingen habe ich gemerkt, so wie dieses Wundwasser und Dinges, das Bein rauf und runter läuft. Du machst das Bein hoch und es läuft dir wieder so runter bis in die Blase, damit du es endlich ausscheiden kannst, gefühlt. Und dann setzt du dich wieder hin, was weiß ich, machst dir eine Scheibe Brot oder guckst Fernsehen oder was, und nach einer halben Stunde hast du wieder so ein Klumpbein. Und dann sagst du, das gibt's doch gar nicht. Und wieder hoch das Ding, und als wenn du Wasser auskippen würdest. Also echt schräg.
Da würde ich ja durchdrehen, wenn ich nur rumsitzen könnte. Wie geht's?
Ja.
Du machst einen munteren Eindruck.
Ja, wir sind schwer beschäftigt mit neuen Ideen. Wir sind natürlich im Endspurt zur Paradata-Ziellinie. Da sind wir jetzt bei 11.000 und ein paar Kreuzern angekommen. Also da fehlt nicht mehr viel. Das ist auch nochmal ein fettes Dankeschön an euch alle da draußen mit euren tollen Projekten und mit all diesen Sachen, dass ihr da den Jungs wirklich auf die Beine helft und ihnen ihren Traum ermöglicht. Ist einfach nur Koloss. Nein,
doch.
Ich hab's noch geschafft.
Nein, ich hab's gehört.
Ich hab's genau gehört. Ich hab's 27 gehört. Minuten hat er es geschafft und jetzt ist er wieder kolossal unterwegs mit dieser Nummer. Und es bringt einfach viel Freude, weil du viele Gesichter erhellen kannst und viele Leute irgendwie Bock auf das Thema haben. Dann hast du eine positive, grundsätzliche Einstellung zu diesem Thema und triffst auch viele Gleichgesinnte. Jetzt haben wir noch ein paar interessante Gespräche. Man merkt, dass so langsam aber sicher das Daten wieder ein bisschen aufgeht, weil viele Leute Interesse an dem Dartshop haben, hier mit Lösche, den ich ja zusammen noch betreibe. Viele Leute fragen, wann gibt's wieder Turniere, wo kann man trainieren, welche Kneipe hat auf und all diese Geschichten. Und mit dem Shorty Merch Shop wollen wir jetzt demnächst auch neue Projekte angreifen, aber da spucke ich mal demnächst immer wieder was rein hier in diese Talkrunde. Also ich habe viele Projekte am Start, mir ist nicht langweilig. Ich habe die Projekte glücklicherweise so timen können, dass ich das alles im Sitzen noch machen kann, weil ich denke, so vor Mitte August wird bei mir mit fehlerfrei laufen oder mal stehen oder so noch gar nichts weiter sein. Also das ist war ich ein bisschen zu idealistisch, dass ich das schnell unter Kontrolle kriege. Aber ich kann dir sagen, mit der Schulter, das war leichter aushaltbar und bewegbar als ist mit so einem Bein, weißt
ja,
du?
Das glaube ich.
Ist, ja, klar. Das ist schon eine anstrengende und auch manchmal sehr schmerzhafte Nummer. Aber bin ich der Erste, der da so mit einem Kreuzband Replastik da klarkommt und mit so einer Raffnaht in dem Meniskus. Und ich werde auch nicht der Letzte sein, aber ja. Es ist von der Psyche her langsam, aber sicher wirklich zerrig, weil
du auch nicht mal rausgehen kannst und mal spazieren gehen kannst.
Genau, genau. Ruhig spazieren gehen, ist nach 10 Minuten der Ofen aus, das geht einfach nicht. Ne? Und dann bist du diese Unbeweglichkeit, musst dich ständig irgendwo hin und her fahren lassen, du bist nicht mehr selbst Herr deiner Zeitranges, weil du wartest dann auf irgendeinen Bus oder du wartest aufs Taxi oder sonstige Geschichten. Keiner hat natürlich vor mir das frei und kann dich da als persönlicher Fahrer durch die Gegend fahren und viel Organisation, aber das Endziel ist ja da. Das Endziel ist da, dass ich nun irgendwann mal wieder fehlerfrei an meinem Dartboard stehen kann und endlich wieder selber spielen kann und ich freue mich dann auch auf die ganzen neuen Quali-Sachen, die dann 2022 da aufploppen und wie sich dieser Kalender 2022 wirklich dann darstellt, werden wir ja auch alles erst erleben. Also bin ich noch in der beruhigten Phase und denke mir, wenn es dann irgendwann wieder losgeht und du dein Training wieder aufnehmen kannst, werden genug Leute sich mittlerweile auch online connected haben, dass ich in irgendwelche Trainingsgruppen mit reinspringen kann und sagen kann, komm, haut mir mal so lange auf den Arsch, bis ich mich endlich wieder wehren kann.
Und solange das nicht der Fall ist, hörst du dir das Intro, den Darts-Reim, das Darts-Gedicht von Clemens an und sammelst Selbstvertrauen. Tag Nummer 1 der Super Series 5 gespielt wurde in Coventry in der Building Society Arena. Und vielleicht mal so ein guter Fact vorneweg, Raymond van Barneveld spielt an diesem Tag den höchsten Average seiner Karriere.
Wow.
Mit 115,73 Punkten geht er im Viertelfinale raus. Also wir hatten ja eben noch gesagt, er hat sich für kein European Tour qualifizieren können. Da sieht man mal, wie eng das alles beisammen ist. Da spielst du auf der einen Seite am Montag noch diesen Monster Average und kriegst am Freitag nicht eine Qualifikation hin. Ne?
Ja.
Es ist das Turnier, das Stephen Bunting gewinnt. Wir hatten es schon gesagt, sein erster Sieg seit 5 Jahren, sein dritter Tourerfolg insgesamt, hat 2014, 2016 seine ersten beiden Events gewinnen können. Und für ihn vor allem auch deshalb ein wichtiger Sieg, weil damit war er dann auch safe für das World Matchplay. Hatte genau. Im Finale übrigens noch die Doppel-12 zum Neuner verpasst. Er hat also 8 Perfekte gespielt gegen Dimitri Vandenberg und sich das Finale also sichern können. Ein Riesenerfolg hat danach auch, ich habe ihm auch direkt geschrieben, weil wir, glaube ich, alle wissen, was in dem auch in den letzten Jahren so abgegangen ist. Der hat überlegt, die Karriere zu beenden. Der war bei Mental-Coaches. Der hat irgendwie alles versucht und das Puzzle geht auf. Die Hartnäckigkeit hat sich irgendwie ausgezahlt. Und das ist etwas, Shorty, finde ich, dass wir immer wieder sehen, gerade im Darts-Bereich, wo es mal sein kann, dass du 1-2 Jahre irgendwie dein Spiel nicht auf die Reihe bekommst. Du musst dranbleiben, du musst versuchen, den Kopf stabil zu bekommen, du musst es wieder schaffen, die Kontrolle über die Situation wieder herzustellen. Ne?
Ganz genau.
Klingt so einfach, ist so leicht auch gesagt und es ist wahnsinnig schwer. Das sieht man wirklich unheimlich gut jetzt an Stephen Bunting, der das hinbekommen hat. Der hat im Halbfinale Gerben Price bezwungen mit 7-5. Demi schlägt im Halbfinale de Sousa, das meinte ich eben, weißt du, der gewinnt zwar das Turnier, aber ist im Halbfinale.
Ja,
und
genau.
Hatten auch im Viertelfinale gute Matches. Bunting schlägt Barney mit 6-2, Price bezwingt übrigens in diesem Viertelfinale MVG mit 6-5, das war auch ein Kracher mit, wenn ich das richtig weiß, mit ziemlich hohen Averages. De Sousa schlägt King und Vandenberg setzt sich gegen Brandon Dolan durch, der auch gut dabei ist. Ich finde, wir sollten mal kurz das Abschneiden der 4 Deutschen noch mit reinnehmen. Hempel geht in der 3. Runde gegen Price raus, der aber auch ein 104er Average spielt. Clemens geht gegen Noppert raus, ebenfalls in Runde 3. Und Max Hopp, der mit dem Sieg über Michael Smith reinkommt in das Turnier, verliert dann leider gegen Barry Keane mit 4-6. Und Shindy in Runde 1 gegen Mickey Menzel, dem Nordiren, mit einem 3-6 ausgeschieden, obwohl er auch ein 99er Average gespielt hat. Und man hat später ja auch gesehen, Shindy kam noch. Shindys Ergebnisse wurden besser.
Tag ja, Nummer 2. Oder das Gute an der Sache war aber auch, in welchem Stil die rausgeflogen sind. Das heißt, Danny Norbert spielt einen über 100er, Gerben Price spielt einen über 100er, weil die wissen, sie müssen Vollgas geben gegen die Deutschen. Es gibt keine eklatanten Dinger mehr mit, ich habe mit 79 irgendwas da gewonnen gegen die Jungs, sondern die haben voll draufgehauen, damit sie die beherrschen können. Und das ist eigentlich das Großartige an diesem Ergebnis. 3. Runde, gut, klar, immer diskutabel, aber Bordfinale ist Bordfinale und da mit einer anständigen Leistung rausgenommen werden, heißt auch, dass sie dich akzeptieren, dass sie die deine Leistung respektieren und deswegen wollte ich das nur noch mal eben erwähnen, beide, Noppert und Price mit über 100, um unsere beiden verbliebenen Deutschen da noch rauszukriegen.
Ja. Tag Nummer 2, Der Sieger heißt Chris Dobie. Sein Tourerfolg, Mr. Hollywood, also mit ganz großem Kino, bezwingt im Finale Josie de Sousa, der übrigens ein 104er Average spielt. Ne? Und es ist eine unglaubliche Partie, unheimlich spannend. Dobie liegt erst mit 4-1 vorne. Dann geht de Sousa mit 7-6 in Führung. Es gibt das Deciding Leg. Im Deciding Leg hat de Sousa die Chance zum Big Fish. Wirft Triple 20, verpasst aber das Bullseye und Dobie gewinnt das Ding und sagt danach auch, ich war noch nie so nervös in meinem Leben als beim Matchstart, aber im Wurf auf das Doppel. Also das war ein ganz tolles Finale. Und vielleicht auch da mal ganz kurz, so was haben die Big Guns gemacht an diesem zweiten Turniertag? MVG geht in Runde 3 raus gegen Ryan Searle. Searle schlägt ihn mit 6-5 und spielt eine unglaubliche Super Series 5. Ich glaube, einer der wenigen, die es jetzt geschafft haben, über diese gesamte Super Series ein Average von 100 plus zu spielen.
Wow.
Also über vier Turniertage. Ne? Und ja, wir reden ja nicht von der Nummer 7 der Welt, wir reden ja von Ryan Searle. Ne?
Ja, genau, genau. Und sie reden ja wohl die ganze Zeit davon, was ist mit Searle? Wieso bleibt er da stecken? Wieso geht er nicht durch? Wieso? Weil er die Leistungen, die du ja gerade ansprichst, ja bringt, über 100er Schnitt, aber er ist trotzdem nicht in der Lage, ein Finale oder so ein Ding zu gewinnen. Weil zwischendurch, bis zu einem Weg eines Finals, sieht man immer wieder 110er Average hier, 112er da, 105er da und in der nächsten Runde dann 93er, um die nächste Runde zu überstehen. Aber diese Monster Averages kommen nicht mehr am Ende eines Turniers unbedingt. Sie kommen schon mittendrin oder am Anfang eines Turniers, wo du gleich schon über 100 starten und schon gar nicht mehr wissen, wie soll ich mich über einen Turniertag noch steigern, sondern eher damit beschäftigt sind, wie halte ich mein Level. Mhm. Und das ist schon beeindruckend, dass sie Ryan Searle, wie du schon sagst, eigentlich keine große Nummer vor dem Namen drauf, aber sie fragen trotzdem alle, wo bleibt denn der Kerl? Wo ist denn der Mr. Heavy Metal mit seinen 27 Gramm? Was ist denn da los? Wo steckt der? Der spielt so einen tollen Average und kommt da nicht durch. Es ist ein knallhartes Parkett. Das ist der Hammer, was da zurzeit gefordert wird.
Ja, also generell vollkommen richtig, Searle jetzt an diesem Tag nur mit der Halbfinalteilnahme und der geht mit 6-7 im Halbfinale gegen de Sousa raus. Also ja. Und schlägt im Viertelfinale Kritschmer mit 6-0, Whitewash.
Ja.
Chris Dobie, Wahnsinn, was der für Momente überstanden hat. Viertelfinale 6-5 gegen Bunting, also Decider. Halbfinale 7-6 gegen Kölvenhoven und Finale 8-7 gegen de Sousa. Also
klingt nach saarländischen Gewinn von Max Hopp damals, oder? Der hat ja auch dann alles im Deciding Leg gemacht, als er seinen saarländischen Titel geholt hat. Also das ist schon beeindruckend, diese mentale Stärke dann auch zu glauben, ich hol mir die Deciding-Dinger. Ja. Naja, und an dem Tag hat, glaube ich, Flo Hempel erstmal eine schöne in der ersten Runde gegen Nathan Espinel mit 6-4 gewonnen. Ne?
Ja.
Das ist natürlich auch eine gute Sache, wie Flo sich da reingearbeitet hat, aber dann geht es eben halt
gegen Peter Luke raus, ne?
Genau. Gegen Peter Luke.
Oder Gaga wieder mit Peter Runde 3, verliert gegen Chess Barstow, sagt einem vielleicht jetzt auch nicht direkt was der Name, aber einer, der auch dann später immer wieder gut mit dabei war. Gaga auch da in Anführung nur mit einem 88er Average. Hopp geht in Runde 1 gegen Ricky Evans raus und Shindy hat einfach auch ein bisschen Lospech. Runde 1 gegen Gervin Price, der ein 108er Average spielt und es gibt Howell, es gibt einen Whitewash. 06,
ja,
dann ist auch dein Turniertag, weißt du, der ist so schnell vorbei, ne? Du fängst gerade an, also spielst du 6 Legs, die werden gedauert haben, circa 12 Minuten, und dann sagst du schon, thank you, ich bin schon wieder weg.
Ja, es ist eine Katastrophe, dass dann aber eben halt in einer Riege von 3, 4, 5 Turnieren, die von dir für 3, 4, 5 Tage abgefordert werden und du hast einen so einen Tag dabei, wo du ein Whitewash und du wurdest gewiegen, du wurdest gemessen, du wurdest für nicht gut genug befunden, darfst wieder nach Hause gehen. Das rauszukriegen aus dem Kopf ist eine ganz schwierige Geschichte. Ne? Sekunde mal eben, ich muss mal eben nachdenken, wie sehr ihm das wehtun wird. Ich glaube, er wird es einfach als ist passiert abhaken. Shindy ist, glaube ich, in der Lage, so ein In-Your-Face-Ding einfach wegzutun und zu sagen, naja, erste Runde kann passieren, der ist Weltmeister, zack, denk nicht mehr weiter drüber nach. Wichtiger Bestandteil dieser Gesamtaufnahme Super Series, dass du auch so ein ganz knallhartes Spiel, was du in die Fresse kriegst, schlicht und einfach, auch mal einfach verarbeitest und sagst, ja, Banane, ist passiert, weg.
Ja, und das zeigt er ja auch dann wirklich an den Tagen 3 und 4. Er spielt an Tag 3 Achtelfinale, verliert gegen Gary Anderson und spielt an Tag 4 Achtelfinale und verliert wieder gegen Price. Genau. Lass uns vielleicht zunächst zu Tag 3 noch kommen. Auch da hatten wir einen Debütsieger, Ross Smith. Seit 2012 hatte die Tourcard. Auch einer, der spielerisch immer schon gezeigt hat, dass er es kann, aber der irgendwie nie die Birne hatte, um Turniere am Ende auch dann ins Ziel zu bringen. Ne? Der hat's
geschafft. Ross Smith hat eine geile Arroganzschiene, wenn er so über diese Turniere läuft. wenn er sich über diese Turniere bewegt, dann ist er, ich bin der Mann, er ist diese Macho-Ausstrahlung, er steht immer kerzengerade, er sitzt immer mit dem Oberkörper sehr gerade. Ross Smith ist so dieses Power-Paket eines Kerls. Und da jetzt mal durchzumarschieren, weil eigentlich ist sein Wurfstil ein relativ weicher für diese Art und Weise seiner Gestalt.
Ja. Du hast mal gesagt, du hast deine Mutter, ne? Der war mit seiner Mutter immer früher unterwegs, die hast du, glaube ich, immer früh kennengelernt, ne? Und Ross Smith.
Nee, das war nicht Ross Smith, das war Benito van der Paas.
Ach, Benito van der
Paas. Benito, ja. Der hat mir ein Foto gemacht, da ging er mir noch bis zur Brust und dann als nächstes Mal, als ich ihn gesehen habe, da musste ich nach oben gucken, weil er über 1,95
an 96 war. Da gingst du ihm bis zur Brust.
Da ging ich ihm bis zur Brust, ja. Das war schon ein witziges Foto, ja. Dieses Vorher-Nachher-Bild war schon crazy, muss ich sagen, ja.
Für Ross Smith, glaube ich, auch deshalb wirklich ein besonderer Sieg, weil er im Finale so eine Art Angstgegner bezwingen konnte mit Brandon Dolan, hat er noch nie geschlagen und setzt sich also durch mit 8-4, war auch so dann in seinem Interview danach so, dass das echt auch noch ihn zu bezwingen, so das hat ihm offenbar sehr, sehr gut getan. Wenn wir auf die Halbfinals sehen, dann stehen die Namen Ryan Joyce übrigens auch noch da. Vielleicht auch ein bisschen überraschend, also Ryan Joyce Halbfinale gegen Ross Smith dann verloren und Dolan bezwingt im Halbfinale Dimitri Vandenberg mit dem nächsten guten Ergebnis, also Dimi. Und ja, wenn wir auf die Viertelfinals vielleicht noch schauen, da ist Anderson rausgegangen mit 1-6 gegen Ross Smith, da ist ein Espinel rausgegangen und Michael van Gerwen, der ist an Tag 3 bereits in Runde 1 ausgeschieden gegen Woodhouse. Genau.
Ich sehe nämlich gerade hier, Michael Smith ist auch noch mal wieder im Viertelfinale geschossen sozusagen, hat er auch mal wieder gut hingekriegt.
Gegen Dolan verloren, genau.
Und dann gegen Dolan verloren, mit einem schönen 107er gegen 109er, also auch das Spiel muss einiges an Leckerheiten beigehabt haben, also
ja,
beeindruckend.
Und wenn wir auf die Deutschen gucken, finde ich, zeigt es auch da, Flo geht Runde 2 gegen Johnny Clayton raus. Klar, also du kommst auf diese großen Namen, und aber ich finde, das sind trotzdem Partien, wo du merkst, was du eben auch gesagt hast, die knackst du trotzdem nicht so leicht. Also auch ein Johnny Clayton weiß, bei Flo Hempel muss ich mich schon zusammenreißen und muss schon konzentriert unterwegs sein, ansonsten gehe ich gegen ihn einfach raus.
Ganz genau.
Ja.
Liebke!
So.
Ich muss da jetzt mal eben meine Frau hier ranrufen, weil ich kriege hier ständig Anrufe und sie muss da mal eben zurückrufen, weil ich kann da jetzt ja alle nicht telefonieren.
Aber mach das meine doch Frau einfach. Geh doch einfach mal ran. Ich möchte mal hören, was du so erzählst.
Nö. So, aber sie ignoriert mich auch, also von daher bin ich wieder mal in meinem Leben.
Ist halt so
der
wie
Trauer.
Immer.
Ja, ja, genau. So, ich bin da eigentlich gar nicht existent.
Oh Mann. So, Gaga, da kann ich das vielleicht noch sagen. Tag 3. Gaga mit dem Erreichen der dritten Runde verliert knapp mit 5-6 gegen Brandon Dolan, der wie gesagt später ja dann das Finale spielt. Und Martin Schindler mit seiner ersten Achtelfinalteilnahme in dieser Super Series 5 geht gegen Gary Anderson raus, hatte zuvor aber Jason Lowe bezwungen, Dirk van Dijvenbode bezwungen und auch sich gegen Roby John Rodriguez durchgesetzt. Das ist ja dann auch immer so, ne? Österreich, Deutschland, man kennt sich so wahnsinnig lange, auch kein ganz einfaches Matchout. Ihn hat er also bezwingen können. Also wir sagen jetzt irgendwie, Van Gerwen gewinnt übrigens kein Turnier, Gary Anderson gewinnt übrigens auch kein Turnier.
Ja,
Peter Wright gewinnt ein Turnier, das letzte. Und das ist ganz witzig, das habe ich jetzt von einigen gelesen. Peter Wright hat wohl schon irgendwie am Abend des Tages zuvor, ne, an Tag 3 sozusagen, allen gesagt, ich werde übrigens morgen das Turnier gewinnen. Und dann gewinnt er das Ding.
Und er gewinnt das. Das sind diese Kirschen da ab und zu mal rauspicken, mag ich.
Ja.
Sehr schön.
Und er gewinnt dieses vierte Turnier im Finale gegen Michael van Gerwen. Peter Wright spielt ein 108er. Van Gerwen ein 106er und Peter Wright gewinnt mit 8-2. Also auch da vielleicht ist Van Gerwen so ziemlich nah dran. Im Halbfinale haut er den D'Souza raus mit 7-2. Im Viertelfinale knackt er den Bully Boy mit einem 6-5. Also auch ein knappes Match und auch da ein Average von über 100. Aber er gewinnt das Turnier halt nicht. Und da, das ist halt der Unterschied.
Ja, zurzeit definitiv der Unterschied. Weil der Kollege eben halt in der Bringschuld ist. Ne? Er muss unbedingt mal ein Turnier gewinnen, aber er kriegt es zurzeit einfach nicht so hingefeuert, wie er es gerne hätte, weil die Jungs sich einfach auch viel mehr wehren als früher. Und ich meine, 106er Schnitt und du verlierst 2-7. Ja, ich meine, da brauchst du auch nicht mehr viel diskutieren. Was oder 2-8, was willst du da noch besser machen? Ja, also da sind es am Ende noch 3, 4, 5 Pünktchen bis zum nächsten Rekord an Weltklasse und dein Gegner ist einfach momentan der in dem Moment eben besser ist.
Ja.
Aber du kannst kaum noch Fehler ausmachen. Was soll ich noch tun? Ich spiele schon 106. Hat gereicht bis jetzt immer. Jetzt reicht das eben nicht. Ja, brutales Kopfsalat-Mix-Max bei Onkel van Gerben, das kann man nicht anders sagen.
Ja. Peter Wright, Viertelfinale gegen Noppert 6-3 und Halbfinale gegen James Wade. Der auch da den einzigen Tag erwischt, wo er wirklich ein gutes Ergebnis einholt, aber auch Peter Wright mit einem 7-2-Sieg gegen James Wade. Tag Nummer 4, was haben die Deutschen getan? Hempel geht gegen Price raus mit 3-6, spielt aber auch ein 97er Average, völlig in Ordnung. Clemens geht gegen Luke Woodhouse raus, zweite Runde. Hopp verliert gegen Ratajski, zweite Runde. Und Martin Schindler geht im Achtelfinale gegen Price raus, aber ist dann auch nicht mehr ganz so stark. 84 Punkte im Schnitt, das reicht dann auch nicht gegen die Nummer 1 der Welt, Gerwin Price. Könnt ihr zu Hause noch so viele Zahlen, ne, so viele Ergebnisse, die wir dann mal kurz hier wegbürsten, aber ich glaube, das müssen wir machen, weil es ja jetzt auch wirklich in Richtung World Matchplay geht und wir so ein bisschen sehen wollen, Mensch, wo stehen die Jungs gerade, ne, und was erwartet uns und ja.
Ganz genau, und vor allem die Ausschau auf nächste Woche Samstag, wenn es dann losgeht, ja, das wird also gleich ein Feuerwerk von Anfang an, dann haben wir sonntags die Doppelsession und dann wissen wir Montagabend schon, wie geht die Reise weiter, wer hat sich da wirklich gut drauf vorbereitet, wer wurde vielleicht vom Spielort erschlagen, also das wird schon ein aufschlussreiches Wochenende werden, da werden schon einige Karten neu gemischt werden, also das wird schon an Spannung kaum zu übertragen sein, weil diese Dinger inklusive Challenge Tour, inklusive all dieser Möglichkeiten, die da jetzt mittlerweile aufploppen, ich glaube zurzeit, es ist kaum stressiger, Dartsportler zu sein als jetzt. Also diese ganzen Veränderungen, diese ganzen Reaktionen, die du leisten musst als Profisportler, du musst dein Mindset trotzdem immer wieder zusammenhalten, egal wie oft du nun was hin und her buchst und so weiter. Es ist schon eine Heldentat, die da vollbringen. Also ich freue mich wie Bolle auf die World Match Play. Ich freue mich, dass wir wieder zurück sind im Spielort. Ich finde diese Praxis wir öffnen einfach an dem Datum und nach uns die Sintflut immer noch katastrophal. Die Einstellung zu der ganzen Geschichte, dass jetzt diese Variante dann aus diesem Mutterland des Dartsports kommt und sie trotzdem an ihrem Datum festhalten, uns doch egal, wir machen einfach auf und wir machen einfach weiter, wird noch diskutierbar sein, wenn die EM durch ist und wenn jetzt die World Matchplay durch ist und der ganze Spuk, werden wir mal sehen, was wir da dann wieder für Vorwürfe uns gegenseitig an die Birne werfen, wer dann zu früh die Füße nicht mehr stillhalten konnte und da vielleicht was Neues losgetreten hat, wo dann der ganze Rest wieder drunter leidet. Wir werden also echt abwarten müssen.
Kritik klar in Richtung britische Regierung, an Boris Johnson und Co. Ja. Klar, PDC versucht einfach das möglich zu machen, was möglich ist. Mir fällt es schwer, solchen Verbänden noch dann Vorwürfe zu machen. Bei der EM sagen wir auch, okay, die UEFA, die darauf pocht, dass sie möglichst viele Menschen ins Stadion bekommen, damit ihr Turnier gut dasteht. Wir wissen bei der PDC einfach ja auch, dass man sehr vorsichtig vorgegangen ist, das Ganze ja auch schon von Anfang an eigentlich versucht hat, Zuschauer mit einzubinden. Und das wollte ich auch noch sagen, ich meine, bis auf die Premier League-Spiele ist das für alle jetzt das erste Event vor Zuschauern. Ne? So richtig vor Zuschauern seit anderthalb Jahren.
Ja, also von daher bleibt es spannend da zu sehen, sind die markigen Worte von Mr. van Gerben dann, wenn die Zuschauer wieder da sind, wird sich alles korrigieren, sind das so schnell umsetzbar oder sind die Jungs mittlerweile nach einem Dreivierteljahr sich austoben dürfen in der Rangliste so sattelfest, dass es sie nicht anbockt, ob da 2.000-3.000 Leute sitzen. Also sind noch so viele Fragezeichen, die man als Fan, als Berichterstatter irgendwie im Kopf hat, über die sich die Jungs hoffentlich überhaupt keine Gedanken machen, sondern einfach sind wieder Leute da, positive Energie tanken und Gas geben, weil dann können wir alle nur gewinnen, dann gehen sie alle durch die Decke und wir können uns einen 100er Schnitt über das Turnier reinziehen, also das wäre natürlich ein Festival, aber ich glaube, dass die Qualität wirklich immens stark sein wird bei dieser World Matchplay-Ausgabe. Ja.
Und ich bin mir sehr sicher, dass der Druck jetzt für van Gerven, weil du auch sagst, jetzt ist Publikum da, jetzt hat er ja immer angekündigt, seine letzte Trumpfkarte wird er jetzt auf den Tisch legen,
genau.
Publikum. Und wenn das nicht funktioniert, also das bedeutet ja auch für ihn besonders viel Druck. Wenn das jetzt auch nicht greift, was wird er dann noch sagen? Also dann hat er irgendwie keinen Trumpf mehr, den er ziehen kann. Ne? Außer zu sagen, ich bin der Beste, wenn ich gut spiele.
Genau, also vielleicht ist es aber dann auch der Punkt erreicht, wo du auch irgendwo deine Möglichkeiten hast, dich zu erklären, wo es einfach durch ist. Wo du sagst, ich will das gar nicht mehr erklären, ich spiele einfach und ihr könnt mich. Ja, geh mal wieder zurück und sag, wieso soll ich euch erklären, wieso ich nicht gewinne? Ich erkläre euch, wenn ich gewinne. Lasst mir in Ruhe mit dem Scheiß. Vielleicht schaltet er das mal irgendwann ein und sagt, du, ich will das gar nicht wissen, ob ich das nur mit 104 oder 106 gewonnen habe. Ich habe es gewonnen. Fertig. Wieder so back to the basics. Ne? Punkt, Leck für Leck, Punkt für Punkt, Sieg für Sieg. Und nicht vorausschauend, was mache ich in 3 Monaten, was mache ich in 6 Monaten. Was mache ich eigentlich gerade jetzt? jetzt muss ich mich an Spiel für Spiel festhalten, weil ich es einfach nicht geschissen kriege, in so einem Series-Block ein Turnier zu gewinnen. Und das, ich bin Michael van Gerwen, verdammt, das geht so nicht. Also muss ich andere Register wieder ziehen. Ich muss mich vielleicht mal ein bisschen aus den Medien rausnehmen und einfach mal wieder auf mich selber schauen. Also mal gucken, was er da für Ideen hat.
Weißt du, was ich für Gedanken zuletzt hatte? Du hast eben gesagt, es ist die schwierigste Zeit für Darts-Profi auf der Tour unterwegs zu sein. Ja, deshalb, weil man wahnsinnig flexibel sein muss. Du musst dich auf ganz viele verschiedene Situationen einlassen. Und wenn du dich gerade eingelassen hast, kann es sein, dass schon wieder eine andere Ansage kommt und ich muss mich darauf wieder einlassen.
Genau.
Van Gerwen lässt sich ja darauf gerade nicht ein. Er sagt ja immer noch den Satz vor der Pandemie, als die Welt nach ihm tickte. Er ist ganz starr, ne, in seiner Denkweise. Er ist überhaupt nicht flexibel. Vielleicht kann er sich das jetzt gerade nicht leisten. Und wenn wir jetzt auch noch diese neue Gesichter haben, wie Johnny Clayton, wie Dirk van Dijvenbode, die ja sogar die Flexibilität haben zu sagen, wisst ihr was, und ich gehe auch noch meinem Job übrigens nach. Das behalte ich alles aufrecht. Ich mache es nämlich anders, als ihr das macht. Ich gucke, wie ich das jetzt in dieser Corona-Zeit so für mich hinbekomme, sind die viel flexibler als er. Und ich glaube, das ist ein Problem für den Van Gerwen. Das geht jetzt gerade nicht mehr so weiter. Er muss anders ticken. Er muss eine andere Denkweise bekommen.
Und das müssen ihm Leute von außen erzählen, auf die er auch tatsächlich hört, auf die er auch gehört hat, die ihm quasi auch so stark gemacht haben zu seinem Run, zu seinem Sechsjährigen. Auf die muss er sich jetzt wieder einlassen und drauf hören, was sie ihm sagen. Pass mal auf, Michael, du stehst da wie eine Statue. Aber du hast Risse. Du hast unten Risse im Fundament. Du fällst mal hier auf 6-4 und da mal 6-5 und da mal, weil du nicht mehr den Killerinstinkt hast. Du hast nicht mehr den tödlichen Endspurt. Und nur drauf zu pochen, Michael, dass da ein paar Zuschauer dabei sind, die dann an den anderen vielleicht verrückt machen. Aber Michael, denk mal drüber nach. Vielleicht kann der sich auch positiv bestärkt fühlen, weil er endlich ein offenes Spiel gegen Michael van Gerwen machen kann. Weil Michael van Gerwen nicht mehr diesen Killerinstinkt hat und du nicht sofort mit 0-4 hinten liegst, sondern vielleicht auch mal 2-3-0 führst und dir den Ansturm von ihm angucken kannst. Also du musst da in deiner Art und Weise ein bisschen offener, flexibler und vielleicht auch ein bisschen mehr drauf reagieren, was gerade an diesem Punkt läuft. Aber das können wir uns alles nur ausdenken. Er wird seine Leute haben und die müssen mit ihm reden, weil so wird es weiterhin den freien Fall geben, dass er da sich nicht selber alleine rausziehen kann aus dieser Nummer, weil er es wahrscheinlich gar nicht erkennt, dieser Wald und lauter Bäume.
Ja. Ihr wisst, World Matchplay, ein Turnier mit längeren Distanzen. In der ersten Runde wird Best of 19 Legs gespielt, Achtelfinale Best of 21 Legs, Viertelfinale Best of 31, Halbfinale Best of 33 und Finale Best of 35. Das sind ganz, ganz lange Matches, mit denen wir ja alle umgehen dürfen. Sag mal, hast du irgendeinen jetzt gerade, den du so ein bisschen nach vorne schiebst für Titelsieg? Hast du so einen Favoriten?
Nee, das ist auch schön entspannt, kann ich dir so sagen. Nee, habe ich nicht und die will ich auch nicht. Und lasse ich mir auch diesmal nicht an die Backe nageln, nicht von dir, nicht von da draußen.
Doch, von dir schon.
Später. Es sind so viele Möglichkeiten, die kannst du gar nicht alle im Kopf behalten, weil also das ist der Wahnsinn, was da zurzeit läuft. Ich glaube aber, es wird weder einen Titelverteidiger geben, sondern es wird einen ganz neuen Champion geben.
Okay.
Also da glaube ich.
Vielleicht auch einer, der nicht in den Top 10 steht?
Ja, genau. Okay. Dass es da wieder so weiter der Raubbau geht an Leuten, die du gar nicht auf der Uhr hast und der hat die Woche seines Lebens. Ja, der macht irgendwie so einen Kirk Shepard-Moment.
Okay.
Und macht dann irgendwie, ich weiß noch nicht genau wer, aber wir werden das relativ schnell nach dem ersten Wochenende, denke ich, sehen, wer da wirklich ein Feuerwerk abfeiert und wer vielleicht bedrückt ist, wer vielleicht beklommen ist. Also wir werden das sehen. Ich bin ja auch gerade voll des Lobes natürlich für unsere deutschen Starter da und auch für unseren Wiederholungstäter, der natürlich ein Monster losgekriegt hat. Aber hey, am Ende heißt es ja immer wieder von den Turniersiegern, ja, du musst ja eh alle schlagen. Manchmal ist es Auslösungsglück und gehst an den Jungs allen vorbei oder die Runde vorher wird von irgendwem anders erledigt und du hast den vermeintlichen Surprise-Sieger da und kannst ihn schlagen. Oder du bist halt stark vom Mindset und hast ein gutes Spiel diese Woche am Leib und gewinnst von Start bis zur Ziellinie. Also das sind die beiden Optionen für Gaga. Wir werden sehen, wie er sein Spiel da betreibt. Und auch hatten wir ja auch noch ein bisschen Challenge-Tour jetzt.
Ja.
War ja auch noch, ne? Also das war ja so richtig pickepacke voll die letzten 14 Tage. Nun hatten wir auch noch die Challenge-Tour.
Pass auf,
Niedernhausen dieses Jahr.
Lass mich noch einen letzten Satz sagen zum World Matchplay, damit wir nicht zu sehr hin und her springen.
Ja,
ich habe das Draw mir heute Morgen nochmal aufgemacht. Da ertappe ich mich übrigens selber dabei, dass ich gucke, ne, wenn du siehst, wer läuft auf wen. Ich nehme mir immer noch die großen Namen raus und denke, untere Hälfte, Van Gerwen spielt Halbfinale gegen Wright. Und weiß aber, im nächsten Moment denke ich, das passiert wahrscheinlich ja gar nicht. Und gerade auch, wenn wir oben sehen, also Dimitri ist in der oberen Hälfte, also Price steht als Einsgesetzter ganz oben gegen Mensur. Mhm. Dann sofort ist Johnny Clayton von Divenwood. Könnte also sein, dass in der zweiten Runde im Achtelfinale schon der Price auf den Clayton trifft. Walisisches Duell. Und dann kommt schon Vandenberg, der es mit Devin Peterson zu tun hat. Also, ich mein, das wollte ich nur sagen, ich gucke, ich bin auch noch so wie in den alten Zeiten, denke ich immer noch, okay, genau. Die großen Namen marschieren durch und dann passiert es ja gerade nicht, ne?
Ja, jetzt hast du die zweite Runde, nicht Clayton, nicht Price, sondern eben Mensur gegen
Van Dijvenbode, ja.
Gegen Van Dijvenbode. Ich meine, das kann auch nicht so sein, ne? Ja, genau. Der Obergenius, weißt du selber, was hat der da beim Matchplay abgefeuert, was hat er bei der Premier League abgefeuert, also
bei der
was
WM? Hat der
Kerl nicht, absolut. Also, bei der WM, absolut. Ne? Also ja. Dem muss man alles zutrauen und da hast du völlig recht, wir machen das ja nun schon seit ein paar Jährchen und da jetzt rauszuklammern aus unserer Denkweise, das ist vielleicht gar nicht der, sondern vielleicht ist es der gerade oder der oder oh geil, ist das aufregend, wer könnte es denn nun sein, das ist, fühlt sich irgendwie wie so ein fresher Start an, finde ich, es war so von 2006 bis 2020 alles irgendwie in geraden zwei Jahren gefestigten Schienen. Wenn er mal so ein bisschen struggles in 2-3 Monate, dann kommt er wieder zurück. Mit einem Turnier hat er seine Position wieder safe und alles ist gut. Jetzt haben wir ein offenes Rennen seit mehreren Monaten und man guckt sich so einen Turnierbaum an und sagt, nee, kann ich nicht, nee. Warte mal, ich muss erste Runde gucken. Ich kann nicht mehr für die Finale gucken. Oh, verdammt.
Aber schau mal, wir sagen eben noch, der Van Gerwen ist nicht flexibel genug, neue Denkmuster, und wir haben selbst diese alten Muster.
Und wir haben selber noch die alten Schienen. Wir haben selber noch die alten Schienen. Oh Mann,
komm, mach zum Abschluss noch die Challenge Tour. Es gab sechs Turniere und auch mit deutschen Erfolgen.
Ja, genau, sechs Turniere gab's und unser Mensch hier, unser Ginger Ninja, den kennen wir ja nun auch schon, unser Kanadier Matt Campbell war da am erfolgreichsten mit den ersten sechs Turnieren, konnte er zwei gewinnen, das allererste und das fünfte Turnier, damit ist er auch Führender in der Challenge Tour jetzt zur Zeit und aber der spannende Tag war eigentlich der am 3.7. der Turniertag mit Challenge Tour 3 und 4, da gab's zwei deutschsprachige Sieger, da haben wir einmal Roby John Rodriguez konnte sich da endlich mal wieder durchsetzen,
ja.
Ist nach 2013 sein zweiter Challenge-Tour-Sieg. Er war im Finale der World Youth Champion. Er ist World Cup-Mitspieler für Österreich am laufenden Band. Hat so knapp das Halbfinale versemmelt gegen die Engländer mit 4 Matchstarts gegen Rob Cross. Und jetzt kommt er mal wieder in seine Schiene und sagt, komm, ich spiele Challenge-Tour, ich will wieder angreifen. Und er ist halt einen Erfolg gerissen. Also sehr, sehr groß und viel Glückwunsch natürlich auch an Robbie John. Aber jetzt kommt unser nächster Angriff aus Deutschland und er kommt wieder aus dem Saarland. Das ist ja wohl, herrlicher geht's ja gar nicht. Die nächste Marke wurde gerissen, die Challenge Tour 4 ging endlich nach Deutschland an Steven Noster. Da können wir nur fett gratulieren, weil er sich auch über die Super Series und über die letzten Zusammenkünfte hervorgetan hat, dass er Bock drauf hat, dass auch sein Umfeld vorbereitet ist und Bock drauf hat, den Steven da in eine Karriere zu pushen. Und er macht seine ersten Duftmarken hier klar und gewinnt Challenge Tour Turnier Nummer 4. Ja, ist also cool. Auch in den ersten 8 der Rangliste, die jetzt die European Challenge Tour über Matt Campbell, der natürlich mit 2 Siegen das Ganze anführt. Ja. Dann haben wir Kenny Nyans, der das letzten Turniertag gewinnen konnte. Und dann haben wir schon Roby John Rodriguez aber an Nummer 3 und dann Steven Noster an Nummer 4 mit 2-8. Also sieht auch für ihn sehr, sehr gut aus. Wir wissen ja, der Gewinner der Challenge Tour gewinnt, oder die beiden Gewinner der Challenge Tour gewinnen zweijährige Tourkarten. Das ist ja sein Hauptziel, damit er auch die große Beute rankommt, weil der gewinnt ein Turnier, verdient damit 2-8, gewinnst du auf der großen Tour ein Turnier, bist du bei 10 Mille, ist natürlich ein lohnendes Ziel für Steven. Dann hast du natürlich auch noch für die UK Open noch, eine Quali, falls du deine Tourkarte nicht schaffst. Ne? Dann haben wir den 5. mit Kevin Dodds und dann haben wir noch Lukas Wenig, ist auch noch unter den ersten 8, auch aus deutscher Sicht, mit 2050 Pfund. Hinter ihm ist Richard Weenstra und unser altbekannter Toni Alcinas, der noch ganz knapp die Nase vorhat vor Ricardo Pritetschko, also auch aus Deutschland. Wir sind da wirklich dieses Jahr top aufgestellt in der Challenge-Tour und ich finde es klasse, dass die, sagen wir mal, relativ übersichtlich bezahlte Challenge-Tour trotzdem angenommen wird hier in Niedernhausen. Viele Teilnehmer, gute Ergebnisse, tolle spannende spannende Sachen für unsere Newcomer. Also das wird ein aufschlussreiches Jahr der Challenge Tour. Und ich bin mal gespannt, wie sich Steven Noster, Lou Wenig, Ricardo Pritechko und wie sie noch alle da auf der Tour sind heißen, sich da verkaufen dieses Jahr. Das wird eine spannende
Challenge Tour. Man muss wirklich sagen, wenn man die letzten Jahre der Challenge Tour sieht, sie war für viele Spieler, die heute top sind, einfach auch genau der richtige Boden und die richtige Turnierebene, um Selbstvertrauen, um Matchpraxis, um Turniererfahrung zu sammeln, um dann irgendwann auf die große Tour zu gehen. Ne?
Ganz genau. Und man sieht
ein Luke Humphries und was weiß ich. Alles Spieler, die auf der Challenge Tour unterwegs waren und die plötzlich auch zeigen, dass sie es bei den Großen können.
Genau, wenn wir das hier uns jetzt zu Ende angucken, ein Christian Kist ist auf der Challenge-Tour unterwegs, Weltmeister, ehemaliger Weltmeister, der nicht 2012. Ganz durchstarten konnte. Ja. Ne? Luke Peters ist dabei, der Ronny Heibrechts kämpft noch, ne, auf der Challenge-Tour mit Nummer 15 in diesem. Dann Chris Landmann ist die 16. Mario van den Bogen gerade, gibt's ja auch schon ewig, van den Bogengarde. Gibt es auch schon Jitze van der Waal, Gino Voss, das sind alles schon klangvolle Namen, die alle schon mal bei der PDC Super Series oder bei den Großen mitgespielt haben, aber da sich nicht halten konnten und jetzt über die Challenge Tour einen neuen Angriff auf die Tourcard, das ist das große Endziel. Ein 2-Jahres-Tourcard ist für Platz 1 und 2 da vorgesehen. Deswegen beißen sie alle nochmal rein. Das geht nicht darum, irgendwelche Gelder zu generieren, sondern diese große Tourkarte. Nur damit kannst du richtig Gelder generieren, um dich von deinem Job oder sonst was zu lösen, um eine Karriere anzustreben. Das geht über die Challenge Tour, ist die richtige Eintrittsphase dafür, denke ich. Development Challenge Tour, Pro Tour.
Ja. Shorty, Folge 66
ist im Kasten.
Ist im Kasten. Und ich schau mal eben hier aus dem Fenster raus, es ist blauer Himmel, es scheint die Sonne heute, endlich mal echt ein sonniger Tag. Hier hat es die letzten Tage geregnet in Bayern, das ist, als gäbe es keinen Morgen.
Ja, ich habe schon gehört, ihr könnt da mittlerweile an jeder Straßenecke irgendwie ein Schwimmbad aufmachen und wir lechzen hier nach Schwimmbädern. Also wir haben die letzten 5-6 Tage eher so ein bisschen bedeckt, aber hell, nur nicht so puren, knallharten Sonnenschein. Liegt alles so um die 18 bis 22 Grad rum, was sehr angenehm ist. Ja, ist nicht mehr 40 Grad Schwitzebox, sondern sehr angenehm, öffnet wirklich Tür und Tor. Ich habe viele Grillgerüche schon vernommen. Also es geht so langsam das Leben wieder los, was einen Höllenspaß macht.
Absolut, absolut. Und wir hoffen, das geht euch zu Hause natürlich ganz genauso. Und freut euch, das kann nur eine Empfehlung sein, so wie wir es tun, auf das World Matchplay. Nächsten Samstag geht's also los. Ein 9-tägiges Event, hochdotiert, mit großer Tradition und wie wir schon gesagt haben, von Anfang an mit ganz, ganz spannenden Partien, wo wir wirklich sehr gespannt sein werden, wer sich durchsetzt und wer das Rennen machen wird und die 150.000 Steinchen sich schnappen wird. Vielleicht ist es ja Gaga.
Hey, überhaupt kein Problem. Ich bin da neidlos ohne Ende. Das erste Bier geht dann allerdings auf ihn. Das sollte euch klar sein.
Auf jeden Fall die Auslosung für Gaga. Ich schaue gerade nochmal, also nehme an, er schlägt es Schuster. Dann könnte entweder Michael Smith oder Ryan Searle warten. Dann
es wird also deutlich einfacher.
Dann käme vielleicht Michael van Gerven und dann könnte er Gerben Price oder wen auch immer wegräumen. Und dann hat er es auch verdient.
Und dann kommt der fette Scheck und den hat er dann auch verdient. Da hast du allerdings recht. Ja, ist ein schweres Unterfangen ist es sowieso. Keine einfache Losung, aber Geschenke will er ja auch nicht haben. Er will es ja über seine Leistung bringen und ich glaube fest an Gaga, dass er da ein gutes Turnier spielt. Wo auch immer er landet, werden wir sehen, weil, wie gesagt, auch wir werden irgendwann mal so ein bisschen schlauer und machen uns vorher keine Prognose darüber. Der könnte, der ist machbar, der ist da und da. Es ist zurzeit sowas von schwer skalierbar, wer welchen Tag da erwischt, wie aus einem Guss oder wer wirklich auf die Fresse fällt. Es bleibt einfach spannend. Also wer das Ding verpasst hat, echt selber schuld. Zieht euch das rein ab dem 17. Live auf der Zone. Erstmal mit dem Polke und den Seiler und dann geht die wilde Fahrt noch eine ganze Woche. Also schaltet bloß ein.
Sag mal ganz kurz, Plan, ich habe das richtig im Kopf, also ich bin am Samstag ja nicht da, ne? Dann fängst du an und dann werde ich...
Ich bin am Sonntag dann noch da und Montag.
Montag. Und hinten raus, machst das nicht du auch noch? Nee, dann kommt René?
Irgendwann, ja, weiß ich nicht genau. Also ich habe nur die ersten 3 Tage auf der Uhr, wie das dann aufgeteilt ist. Ist noch in einem großen grauen Fleck der Dazone Einteiler. Also da hat sich noch keiner jetzt großartig bei mir gemeldet, da weiß ich noch nichts. Aber Ich bin das ja für alles klären. Offen, für jede Schandtat.
Ja, natürlich, ja, natürlich.
Bereit.
Wir freuen uns alle drauf. Also habt eine gute Woche und wir hören uns hoffentlich dann Samstag oder Sonntag. Ich mache am Freitag und Samstag die Sommerspiele auf RTL.
Oh.
Ja, viele Promis mit olympischen Disziplinen. Ich hoffe, wir haben eine Menge Spaß. Wolf-Fuß und ich im Kommentar.
Ach, Wolf, und, bitte grüßen. Ja, genau. Ich mag diese Stimme von dem Kerl. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber das ist einer der wenigen Menschen, wo es bei mir sofort die Entenpelle über den Rücken läuft. Irgendwie hat der so einen krassen Abgang in seiner Stimme. Keine Ahnung. Ich bin ein Fan, sagen wir so. Ich bin ein Fan.
Und ich kenne Wolf wirklich, wir haben zusammen Praktikum gemacht, so ungefähr, Mitte der 90er. Ist wirklich weit. Den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Das wird richtig schön werden. Also, euch eine gute Zeit. Hoffentlich dann bis spätestens zum World Matchplay.
Jawohl.
Und schaut dir die auch eine gute Woche. Mach's gut.
Ebenfalls, mein Lieber. Lass den Ärger. Ciao, ciao.
Game on!
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.